in sehr, sehr vielen Situationen ein kurzer Blick auf das Gesicht eines Menschen reicht, um ihn einzuordnen oder ihn persönlich zu erkennen. Das heißt, da ist ein äußerst wirkungsvoller Mechanismus im Hintergrund tätig, der das schafft, was uns zu Recht ganz besonders viel bedeutet: Individualität.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak aus Berlin und ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe, auf die neue Episode meines Podcasts. Ich habe nämlich einen faszinierenden Menschen heute mitgebracht, der dich und mich begleitet auf diesem Podcast, während dieses Podcasts heute. Es ist Herr Professor Dr. Josef Reichholf. Herr Professor Reichholf ist ein angesehener deutscher Evolutionsbiologe und leidenschaftlicher Naturschützer. Und er hat ein Buch geschrieben, um das wir uns heute kümmern wollen, weswegen ich auch auf ihn aufmerksam geworden bin, weil ich dieses Buch vor einigen Jahren in die Hände bekommen habe und den Titel sehr interessant fand. Aber bevor ich diesen verrate, noch ein paar weitere Dinge über Herrn Professor Reichholf. Er ist lange Jahre Professor an der TU München gewesen oder ist es immer noch, selbst wenn man emeritiert ist, denke ich, fühlt man sich zugehörig zu seiner Alma Mater. Er war auch jahrelang, jahrzehntelang Leiter der Sektion Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung in München und hat unglaublich viele Bücher geschrieben. Wenn man seinen Namen bei Amazon eingibt, gibt es, da muss man weit runterscrollen, um alle erfassen zu können. Bekannte Bücher sind Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends oder Das Verschwinden der Schmetterlinge. Das sind sehr informative, tiefgründige und inspirierende Bücher, die wirklich ein klares Verständnis von der Welt der Natur und Evolution vermitteln. Und man wird wirklich von ihnen in Bann gezogen, weil sie auch sehr nahbar geschrieben sind. Heute, um darauf nun wieder zurückzukommen, kümmern wir uns um ein Buch, das meine persönliche Aufmerksamkeit erregt hat. Und du wirst auch gleich wissen, warum. Es heißt Der Ursprung der Schönheit. Und das ist quasi ein Volltreffer in auch mein Gebiet, um das sich meine Arbeit dreht. Und das ist ein wirklich wegweisendes Werk, so wie ich fand, nach meiner Lektüre über die Evolution der Ästhetik und Schönheit in der Natur und wie diese Aspekte das Leben auf unserem Planeten Erde geprägt haben. Es ist ein Thema, das sowohl faszinierend ist und es ist aber auch komplex. Und deshalb freuen wir uns sehr, die Gedanken und Erkenntnisse, die Herr Professor Reichholf dazu hat, gemeinsam zu hören. Und würde vorschlagen, ich fange gleich mal mit einem kleinen Zitat an aus Ihrem Buch, wo Sie sehr schön zusammenfassen, wenn es um die Schönheit geht, Folgendes. Das Buch ist ein Versuch der Annäherung an ein komplexes Problem, von dem wir alle selbst betroffen sind. So schön kann man Schönheit formulieren und was Schönheit mit uns macht. Herr Professor Reichholf, ich fange gleich mit der ersten Frage an. Warum spielt Schönheit im Leben der Menschen wohl eine so große Rolle?
Ja, zunächst ganz herzlichen Dank für diese so charmante und mich also geradezu verlegen stimmende Einführung. Als Biologe gibt man ja eigentlich gerne zu, dass man von der Schönheit in der Natur fasziniert ist. Aber dass das auch den Menschen mit einschließt, das ist in Kreisen von Biologen und Biologinnen nicht so ganz selbstverständlich. Deswegen war die Beschäftigung mit diesem Thema ja für mich so etwas wie ein Hinausgreifen in die menschliche Sphäre. Und ich bin froh, dass ich mit meiner Frau da eine gute, mich auch im Rahmen haltende Begleitung hatte, damit nicht zu sehr aus männlicher Sicht geurteilt wird. Diesem Vorwurf sieht man sich ja sehr schnell ausgesetzt, wenn, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, es um die Schönheit beim Menschen geht. Denn natürlich spielt sie eine Rolle, eine sehr große Rolle. Die Menschen, speziell die Frauen, machen sich schön. Sie versuchen gut auszusehen. Und die schlichte biologische Erklärung, die wir bieten können, ist, dass gutes Aussehen signalisiert, dieser Mensch ist in Ordnung, der hat keine Probleme. Das heißt, ich als Gegenüber muss nicht von vornherein damit rechnen, dass es jetzt Schwierigkeiten geben kann. Die Gangster pflegen nicht mit strahlendem Lächeln und offenem Gesicht zu kommen. Also das ist einfach unsere tagtägliche Erfahrung, die aber, und das ist für Biologen dann besonders faszinierend, fast in einem krassen Gegensatz zu dem steht, was wir in der sogenannten Natur sehen. Denn da sind es in aller Regel die Männchen, die besonders schön ausgestattet, ausstaffiert sind mit Gefieder oder mit einem prächtigen Geweih. Und die Weibchen verhalten sich schlicht oder ziehen sich in die Tarnung von Schlichtheit zurück. Das war die Herausforderung.
Und gleich um das von vornherein aufzunehmen, lässt sich das relativ einfach begründen, wieso das so ist, wieso sich es beim Menschen quasi umgekehrt hat, möchte man ja fast sagen, um es mal so plakativ zu formulieren, dieses quasi das Ausstaffieren. Ich denke natürlich in allen Kulturen und gerade auch wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten in freien westlichen demokratischen Kulturen haben sich solche Sachen auch aufgebrochen hinsichtlich der eigenen Schönheit und auch Männer stehen den Frauen in manchmal nicht mehr so viel nach, aber natürlich gebe ich Ihnen vollkommen recht und es ist auch mein Erleben und meine Erfahrung seit meines Lebens gewesen, dass die Frau diejenige ist, die sich eben quasi mehr bemüht, möchte man fast sagen, um die eigene Schönheit. Gibt's da eine Erklärung, wieso da so ein Shift stattgefunden hat?
Durchaus. Diese Erklärung ist etwas komplizierter, aber das ist vielleicht verständlich, wenn wir die eben von Ihnen ja so schön skizzierte relative Verhältnismäßigkeit des sich Ausstaffierens von Männern und Frauen betrachtet, dann war das eben nicht einfach klar so, dass die Frau von jeher das schöne Geschlecht war. Auch Männer haben sich toll rausgeputzt, tun das heute zum Teil bei Festivitäten immer noch oder tragen Orden oder Talare und dergleichen. Also das ist ein komplexes Thema, ein sehr reizvolles. Lassen Sie mich von der biologischen Seite her beginnen. Da ist der Befund eigentlich klar. Wo immer wir die verschiedenen Arten, bei denen die Geschlechter markant voneinander verschieden sind, auf ihre Lebensweise hin untersuchen, kommt klar zum Ausdruck, dass Männchen dann zumindest größer als die Weibchen sind und in aller Regel dann auch irgendwie ausstaffiert mit dem, was auffällt, was in den Begriff der Schönheit fallen würde, wenn sie sich wenig bis gar nicht um den Nachwuchs kümmern. Wenn die Versorgung und die weitere Pflege von Kindern von Nachwuchs ausschließlich oder weitaus überwiegend Angelegenheit der Weibchen ist, dann können sich, so wird es oft dann auch formuliert, die Männchen den Luxus leisten. Und das ist aber die eigentliche biologische Herausforderung, denn was bedeutet dieser Luxus? Aber bevor wir darauf eingehen, gleich die Verbindung, die Querverbindung zum Menschen zurück. Die gute Nachricht ist, der Geschlechtsunterschied ist relativ gering, 10-15%. Das würde vergleichend biologisch bedeuten, die Männer haben einen entsprechend hohen Anteil an der Versorgung des Nachwuchses zu leisten. Das drückt die biologische Übereinstimmung, der geringe biologische Unterschied aus. Womit wir aber noch nicht wissen, warum zu Zeiten sich die Männer besonders schmücken und in unserer Zeit besonders die Frauen das schöne Geschlecht sind.
Das ist richtig, das ist richtig. Wirklich interessant, diese Betrachtungsweise, die für mich ja vor allen Dingen auch in meinem Beruf deshalb so interessant ist, weil ich mich viel mehr mit Trends und aktueller Wahrnehmung von Schönheit auseinandersetzen muss, als ich das vielleicht gerne würde oder auch ja quasi historisches, evolutionsbiologisches heranzuziehen, hilft mir persönlich fast gar nicht, weil es den Menschen oder die Menschen heute unterm Strich nicht interessiert. Sie interessieren sich an dem, was sie heute für schön halten und nicht das, was mal war. Und sie interessieren sich interessanterweise auch recht wenig geschlechterspezifisch orientiert. So ist zumindest mein Eindruck. Manchmal allerdings natürlich auch in meiner Praxis, und das spiegelt einfach nur technisch das wieder, technisch-statistisch, was meinen Berufsstand angeht. Allerdings sind 80% meiner Patientinnen und Patienten, und das deckt sich eigentlich weltweit in der plastischen Chirurgie, sind Frauen und 20% sind Männer. Es werden mehr, ja, aber die letzten 20 Jahre, in denen ich das überblicken kann, war es eigentlich so stabil und ist vielleicht von 15% auf 20% geklettert auf Seiten der Männer, aber mehr eben auch nicht. Lässt sich denn grundsätzlich überhaupt ein Ursprung von Schönheit konstatieren, nachdem Sie in Ihrem Buch fast 300 Seiten ja wirklich alle möglichen Bereiche der Tierwelt und in den letzten sehr interessanten Artikeln auch der Menschenwelt beleuchten. Zu was für einem Schluss sind Sie da gekommen? Lässt sich ein Ursprung herausfiltern?
Also ich will an zwei Beispielen erläutern, in welche Richtung wir da zu denken haben. Das erste Beispiel ist so gut bekannt, dass man in der Regel nicht drüber nachdenkt. Der Hirsch mit seinem Geweih. Klar, das ist eindrucksvoll. Und die großen, starken Hirsche mit dem mächtigen Geweih, die werden dann in der Brunftzeit die meisten, wenn nicht alle, Hirschkühe des Rudels decken können. Also großes Geweih bedeutet, man wird vielfach Vater. Aber wieso reagieren die Hirschkühe auf das Geweih? Das ist ja nicht selbstverständlich. Ein großer Hirsch ohne Geweih könnte doch genauso eindrucksvoll sein. Und es gibt viele andere Säugetiere, vor allen Dingen die, die im Meer leben. Da ist einfach die schiere Größe der Männchen entscheidend, wo das Männchen schon lächerlich wirkt, weil die Bullen so riesig sind. Da wird der Geschlechterunterschied dann gleich ein Mehrfaches am Körpergewicht bezogen auf das Weibchen. Wenn wir den Hirsch mit seinem Geweih betrachten und die Frage stellen, woher kommt das Geweih? Es ist ein Gebilde aus Knochensubstanz. Und diese Knochensubstanz, wenn wir diese bilanzieren in der Herstellung im Körper, entspricht dem, was die Hirschkuh in das Skelett des Kalbes an gleicher Substanz hinein zu investieren hat. Das heißt, von Jahr zu Jahr, mit Geweih zu Geweih, fabriziert, auf diesen Stoffwechsel bezogen, der Hirsch auf seine Weise, Kälber, die sind nicht lebendig, aber das ist das Knochenäquivalent, das die Weibchen zu leisten haben. Und das bedeutet jetzt aus der Sicht der Hirschkühe an der Größe, an der Ausbildungsform, auch an der Symmetrie des Geweihs, lässt sich das ablesen optisch, was für das eigene Junge, das ja dann mit den Genen dieses Hirsches unter Umständen zustande kommen soll, überlebensentscheidend ist. Und für die Rumpfzeit ist sehr viel Energie aufzuwenden seitens der Hirsche. Wenn wir die bilanzieren, dann entspricht diese dem Energieaufwand der Hirschkuh, den sie für das Heranwachsen und dann für die Versorgung des Kalbes mit Milch zu investieren hat. In der Bilanz kommen beide aufs Gleiche raus.
Ja, das ist spannend. Das heißt, die Natur hat da einen Energieausgleich oder eine Energieparität sozusagen geschaffen, dass unterm Strich beide das Gleiche leisten müssen für andere Zwecke letztendlich, aber sogar gegenseitig erkenntlich.
So ist es, ja. Und es steckt eigentlich noch tiefer der Zusammenhang. Wir beim Menschen gehen ja davon aus, dass Männer und Frauen im Prinzip den gleichen Stoffwechsel haben. Geringfügige Unterschiede, klar, aber die lassen sich meist mit Körpergröße und Inanspruchnahme des Körpers erläutern oder verstehen. Aber im Prinzip läuft unser Innenleben bei Männern und Frauen gleichartig ab. Das tut es natürlich auch bei Hirsch und Hirschkuh. Wenn also die Hirschkuh in einer bestimmten Zeit, während das Junge heranwächst, ganz schnell ganz viel Material bereitstellen muss aus dem eigenen Körper, das für die Bildung des Kalbes notwendig ist, braucht der Hirsch eigentlich etwas Entsprechendes zum Ausgleich. Denn sein Stoffwechsel läuft ja genauso. Und dadurch sind beide einander vergleichbar. Und die Wahl, die die Hirschkühe treffen, die orientiert sich an etwas grundlegend Biologischem, was in ihnen selbst abläuft. Und das zeigt das zweite Beispiel, das bunte Gefieder der Vögel. Beim Pfau zum Beispiel oder bei den Enten, wie man es jetzt draußen sehen kann, dass die Erpel prächtig gefiedert sind, die Weibchen schlicht. Wenn wir ähnlich vorgehen und bilanzieren, was in das Brachgefieder und in das Balzverhalten der Erpel hinein geschleust wird im Stoffwechsel des Körpers, entspricht in Energiegehalt und Zusammensetzung dem, was die Ente, das Weibchen, bei der Erzeugung des Geleges und der Führung der Jungen zu leisten hat. Denn die Federn bestehen aus Eiweiß. Die sind im Prinzip aus der gleichen Substanz aufgebaut wie die Eier auch. Bis hin zu solchen Übereinstimmungen, dass die Farbstoffe, die ins Ei gehen und dort wichtige Abwehrfunktionen haben gegen eindringende Bakterien, im Brachgefieder benutzt werden können, um tolle Farbeffekte zu erzeugen. Aber auch hier gleichartige Grundlagen des Stoffwechsels, die auf voneinander divergierenden Wegen dann sich anders äußern. Wo aber die Männchen in entsprechender Weise beteiligt sind an der Jungenaufzucht, da sind solche Sonderausgaben gar nicht möglich. Da muss dann entsprechend auch von Seiten der Männchen in den Nachwuchs investiert werden.
Das sind wirklich zwei tolle Beispiele, die Sie da bringen. Und es erinnert mich zum einen, den einen Gedanken, den ich gerade habe, ist in Ihrem Buch, hatte ich auch gelesen, dass die, was mir auch so nicht bewusst war, die Haare der Frau, also kräftiges, wallendes Haar bei der Frau mit dem Proteingehalt sozusagen, der da drin ist, wirkt anziehend auf Männer sozusagen, beziehungsweise ist ein Trigger aus ihrer Sicht des Evolutionsbiologen. Das fand ich auch eine ganz interessante Betrachtung. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, gerne. Das ist der gleiche Hintergrund. Auch die Haare bestehen wie die Federn. Ja, die Haare bestehen wie die Federn aus Keratin. Keratin ist ein Eiweißstoff. Eine junge Frau, ein gerade der Pubertät entwachsenes Mädchen, drückt mit üppigem Haarwuchs hohe Leistungsfähigkeit aus im Hinblick auf eine zu erwartende Mutterschaft. Das ist ein biologisch wirksames Signal. Das ist so wirksam, dass es gar nicht bewusst wird. Die Männer, ob jung oder alt, reagieren instinktiv, kann man da wirklich sagen, darauf, ach, die hat tolle Haare, eine tolle Frau so ungefähr, in dieser Art, ohne dass man darüber groß nachdenken muss, was jetzt das Besondere an diesem Haarwuchs ist. Das Umgekehrte macht dann sozusagen das Erschrecken so brutal. Wenn etwa in diesen Fällen, die es ja leider gibt, eine Krebserkrankung dazu führt, dass auf Zeit die Haare ausfallen, dann sind das wirklich vom Schicksal doppelt übel geschlagene junge Frauen. Weil das als viel größerer Makel empfunden wird, als vielleicht einige Jahre des Zuwartens, bis sich der Körper erholt hat von diesem Schock.
Ja, und ein weiterer Energieausgleich jetzt im übertragenen Sinne auf den Menschen blieb mir auch gerade noch im Kopf, dass ja auch, wenn wir jetzt einfach mal wirklich eine klassische Mann-Frau-Familie nehmen, mit einem Kind, zwei Kindern, wo es ja dann auch so ist, jetzt mal die körperliche Ebene ausgelassen, aber der Art eines Energieausgleichs des Aufwands, den die Frau, ist sie denn diejenige, die zu Hause ist und sich um die Kinder ausschließlich kümmert, gesetzt diesen Fall, diejenige, die eben über Jahre und bei Menschen ja außergewöhnlich lang, nicht nur über 2, 3, 4, 5 Jahre, sondern bis weit nach der Pubertät quasi ausgibt in Form von Arbeit und Arbeitseinsatz, und der Mann, der das gleichzeitig auf seiner Arbeitsstelle quasi leisten muss, das Geld dafür erwirtschaften muss. Das kommt mir auch so wie ein Energieausgleich vor auf einer anderen Ebene. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, über diese Vergleiche.
Ja, so ist es zweifellos. Und deswegen war das auch immer das Grundmodell in allen Kulturen. Und nur unter besonderen Umständen, und wir leben gegenwärtig, wir hier im sogenannten Westen, ganz besonders unter besonderen Umständen einer Gesellschaft, die es sich als Ganzes leistet, auch alleinerziehende Frauen zu unterstützen und zu erhalten, setzt diese überhaupt in die Lage, das zu leisten? Würde sie nicht die zusätzlichen Leistungen der Gesellschaft bekommen? Da wären die hoffnungslos verloren. Und wenn dann noch dazu mehr Kinder da sind, wie das sozusagen im biologischen Normalzustand bei hoher Kindersterblichkeit auch bei Menschen der Fall war, dann ist die Frau in wenigen Jahrzehnten ausgelaugt, wenn sie nicht entsprechend von außen, vom Mann direkt oder von der Großfamilie indirekt gestützt, den Ausgleich an Energien, an auch Zeitleistung bekommt, damit sie selbst auch ein wenig für sich selbst etwas machen kann. Das zeigt die Besonderheit unserer heutigen Situation und drückt aus, dass die gegenwärtigen sozialen Verhältnisse immer auch auf der ökonomisch-politischen Basis betrachtet werden müssen und nicht einfach so geurteilt wird, ja, das ist ja bei Menschen alles möglich. Wir sind ja flexibel. Natürlich funktionierte das Arbeiter- und Bauernparadies nur dann und nur dort zeitweise, wenn den Frauen die Kinder gleich abgenommen worden waren und in die Krippe gesteckt wurden. Dann konnten die auch mehr oder minder vollwertig oder was unter den kommunistischen Bedingungen als vollwertig betrachtet wurde, als Arbeitskräfte wirksam werden. Aber ob das für die Kinder gut war, für die Frauen selbst, da braucht man die Betroffenen nur selbst zu fragen, um Antworten zu bekommen. Das ist einfach biologische Grundgegebenheit, über die man nicht hinwegkommt, es sei denn, es leistet die Gesellschaft entsprechende Überbrückungen und gibt Sicherheiten.
Ja, und interessant in diesem Kontext dann auch sofort, wie schnell offensichtlich auch wir, so wie wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten um dieses Thema, wir von dem Schönheitsbegriff, gerade was den Menschen betrifft, mitten in der Gesellschaft und der Politik landen, und damit in einem Spannungsfeld, was sich offensichtlich gegenseitig bedingt, befruchtet, hemmt, wie auch immer, und sozusagen die reine körperliche Schönheit von ihrer eigenen Funktion fast schon zu entheben scheint und in völlig andere Mechanismen bringt. Das finde ich wirklich hochspannend. Ich möchte jetzt noch einmal einen halben Gang zurücknehmen über etwas, worüber ich gestolpert bin in Ihrem Buch, was ich auch sehr interessant fand und eine Art von Betrachtung, die mir nicht so vordergründig sofort klar war, obwohl sie relativ einleuchtend ist, und zwar, was Krankheiten und Parasiten mit Schönheit zu tun haben. Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas ausführen, Herr Professor Reichhoff.
Ja, gerne. Also zunächst einmal müssen wir in diesem Zusammenhang klarstellen, der Mensch ist ja nicht in einem bestimmten Zustand schön oder fertig, sondern er entwickelt sich. Von der befruchteten Eizelle beginnend über eine enorm lange Lebenszeit, da sind wir ganz außergewöhnlich. Wir haben Durchschnittslebenserwartungen, die den viel größeren Elefanten entsprechen. Das ist eine Besonderheit des Menschen. Über die biologische Fortpflanzungsfähigkeit der Frau hinaus mit der Menopause Jahrzehnte in ein Seniorenalter hinein. In jedem Abschnitt, und man kann das eigentlich nur theoretisch als Abschnitte bezeichnen, weil das Ganze ein Prozess ist, lebt es sich deutlich anders und verändern sich die Menschen. Das heißt, sie sind in dieser ganzen Phase auch Einwirkungen unterworfen. Das können äußere Unglücksfälle sein, Unfälle nennen wir das, oder eben Krankheitserreger, Parasiten. Wenn diese früh in diesen Entwicklungsprozess eingreifen, im Mutterleib oder gleich danach, dann gibt es Fehlbildungen, Missbildungen. Und die werden natürlich sofort als solche erkannt und lassen sich, wenn überhaupt, nur sehr schwer kompensieren. Wenn später etwas passiert, ist die Kompensationsmöglichkeit leichter. Und ja, im fortgeschrittenen Alter, da ist es nicht ehrenrührig, dreibeinig unterwegs zu sein oder mit dem Rollator. Da weiß man, dass die Fortbewegung problematisch wird. Wenn das aber einem Kind oder einem heranwachsenden Jugendlichen, einer jungen Frau passiert, dann ist das maßgeblich bestimmend für ihren weiteren Lebensweg. Zusammengefasst aus diesen für alle erlebbaren Beispielen heißt das, Krankheitserreger und Parasiten wirken mehr oder minder direkt auf den Lebensweg der Menschen ein. Sie haben indirekt, aber auch über Urzeiten darauf eingewirkt, über die Entwicklung von Immunität. Und wenn ich das so verkürzt sagen darf, denn die haben sich nicht darum gesorgt, aber wir pflegen das so auszudrücken, dass sie dafür gesorgt haben, dass unser Körper, dass der Körper anderer Lebewesen halbwegs optimal bleibt, um entsprechend funktionieren zu können und nicht beliebig variiert. Nicht nur aus physikalischen Gründen, weil zu kurz und zu dick das Gehen schwer macht oder zu lang und zu dünn andere Probleme mit sich bringt, sodass auf eine halbwegs optimale Körperform Umwelteinflüsse wirken, sondern die Krankheiten, die Parasiten haben unmittelbar geformt und dafür gesorgt, dass die Fitten überlebten und diese Fitness drückt sich im Äußeren aus. Wer gut aussieht, das ist die spontane Reaktion, die Empfindung, die jeder praktisch bringt. Er ist fit, ganz offensichtlich. Der hatte oder die hatten keine Störungen in ihrem Entwicklungsweg. Und das gilt für die Tiere ganz genauso. Ein Tier, das in irgendeiner Weise als Jungtier schon einen Makel hat, wird vielfach ausgegrenzt oder ganz aus der Gruppe ausgeschlossen. Die kommen nicht mit. Wir empfinden es als brutal, natürlich, aber so ist die Natur, dass wir soziale Gegenmaßnahmen ergreifen, spricht für den Menschen. Das ist eine Leistung zusätzlich zum natürlichen Prozess.
Mhm. Und das wäre dann auch das bringt mich gleich zu einer anderen Frage, die ich mir ja auch noch notiert hatte, ob eben Schönheit tatsächlich immer nur in einem darwinistischen Kontext der natürlichen Selektion zu lesen ist. Charles Darwin für alle vielleicht auch nochmal zur ganz kurzen Wiederholung, der eben das, was Sie gerade schon ansprachen, das Überleben des Fittesten, den Survival of the Fittest als ja damals und bis in die heutige Zeit reichend als letztendlich bahnbrechendes Konzept, was möglicherweise in Teilen widerlegbar ist, aber dennoch großen Bestand hat, in die Welt der Evolutionsbiologie brachte, ist das, und Sie haben es ja gerade auch schon teilweise beantwortet, beim Menschen ist es eben dann nicht nur das, sondern er hilft sich darüber hinweg in sozialen Strukturen, dass wenn eben die natürliche Selektion jemanden, ich sag's mal mit auch so einem biologischen Vulgärbegriff, wenn sich jemand rausmändeln würde aufgrund dessen, wie er eben fehlgestaltet ist und nicht zu 100% perfekt in Anführungszeichen auf die Welt gekommen ist, dass sich die Gesellschaft dann eben beim Menschen wahrscheinlich gerade ganz besonders ausgeprägt dann um solche Menschen, die eben anders sind, auch kümmert. Ist das etwas, was besonders beim Menschen oder möglicherweise sogar nur beim Menschen zu beobachten ist? Oder findet man das Kümmern um Nachkommen, die schwächer sind, älter, schwächer sind, geschädigt sind, krank sind, findet man das in der Tierwelt auch?
Durchaus, aber zweifellos nicht in diesem Umfang. Da ist es im Prinzip, kann man sagen, beschränkt auf die Nächstverwandten oder die, die in der Gruppe leben. Da haben wir oft die Situation, dass Erkrankten oder irgendwie Geschwächten Nahrung gebracht wird von den Angehörigen der Gruppe oder dass sie das betreffende Individuum verteidigen. Das gibt es. Wie vieles, was uns Menschen auch durchaus auszeichnet, gleichsam angebahnt ist bei halbwegs vergleichbaren Tieren, bei Primaten oder auch bei anderen Säugetieren und zum Teil sogar in der Vogelwelt. Aber das, was den Kern Ihrer Frage, Herr Dr. Noack, ausmacht, das ist wirklich der springende Punkt. Selektion, Anpassung, das Darwin'sche Prinzip, kann man nur mit einem dicken Ja unterstreichen, aber hinzufügen, aber nicht nur. Denn das, was wir in der Evolution feststellen, ist, dass sich, je komplexer die Lebewesen werden, sie sich umso mehr vom Diktat der Umwelt lösen, dass sie autonom mehr, müsste ich eigentlich sagen, weil es ein Komparativ ist, werden und nicht direkt umweltgebunden. Wieder ein eingängiges Beispiel. Die Vögel, sie können fliegen. Sie fliegen dahin, wo es, wenn es geht, wenn sie es irgendwie schaffen, wo es besser passt, den Winter zu verbringen oder wo man die Brut günstiger durchbringen kann. Sie sind flexibel, buchstäblich, weil sie umherfliegen können. Größere Säugetiere können sich von der Umwelt abschotten, durch dickes Fell, durch entsprechende Masse, durch vielfältige Leistungen, deren gemeinsames Kennzeichen, da sind wir es direkt bei Menschen, ist, dass sie intern so viel Energie erzeugen, dass sie nicht mehr unter dem Diktat der äußeren thermischen Verhältnisse leben, wie die Kriechtiere, die Fische und die Insekten und so weiter oder die Pflanzen. Da bestimmt die Temperatur allergrößtenteils. Die Säugetiere und die Vögel sind als sogenannte Warmblüter viel weniger abhängig von den äußeren Verhältnissen. Sie können mehr machen, sich mehr leisten, müssen aber dafür mehr Energie aufnehmen, permanent nachheizen, auf einer hohen Energiestufe bleiben. Und das macht der Mensch und der hat es übersteigert, indem er extern nachheizt und sich möglichst die tropischen Verhältnisse schafft, unter denen er zustande gekommen ist. Unsere Nulltemperatur sollte bei 27 Grad liegen. Das würde passen, denn alles, was unter 27 Grad ist, bedeutet, wir müssen nachheizen. Der Thermoneutralwert unserer Außenfläche des Körpers wird unterschritten. Was drüber steigt, heißt runterkühlen, schwitzen zumindest oder in den Schatten gehen. Wir leben aber zwischen arktischem Eis und tropischen Wüsten und Regenwäldern fast überall auf der Welt. Sogar in der Antarktis schaffen es derzeit Menschen monatelang zu leben, weil wir so viel Energie einsetzen. Und dieser emanzipatorische Prozess schafft Freiheiten. Und das ist es, was wir Menschen ganz besonders stark nutzen, was aber viele Organismen auf ihre Weise auch bereits genutzt haben. Das vielleicht bekannteste, aber am wenigsten beachtete Beispiel ist der Wald, der aus Bäumen besteht, sich als Wald ein eigenes Klima schafft, das für die Bäume viel besser passt, als das Klima, das herrschen würde, wenn der Baum allein stünde. Und so ist es bei Seelenorganismen und noch einmal beim Menschen halt mit dem enormen zusätzlichen Energieeinsatz, mit dem wir leben, ist dieses extrem hohe Ausmaß an Freiheit erreicht worden. Deswegen können wir viel mehr machen, mit uns machen, als andere Organismen.
So dass ich aus dem rein evolutionsbiologischen Begriff des Darwinismus sozusagen ja mittlerweile auch oder schon seit langem der Begriff Sozialdarwinismus geprägt hat, ne, der quasi diese natürliche Selektion auf einer körperlichen Ebene in Zusammenspiel mit den physikalischen Gegebenheiten eines Organismus nun eben weiterträgt in gesellschaftliche Strukturen und Kulturen.
Ja, sicher, aber der war lange vor Darwin schon da. Die Formulierungen schienen nur zu passen. Denn im Kolonialismus und im Rassismus steckte das ja alles bereits drinnen. Und das existierte lange vor Darwin. Da war sozusagen diese biologische Theorie oder diese Entdeckungen, die die Biologen gemacht hatten, höchst willkommen. Und das geschieht permanent. Das ist auch gegenwärtig im Prinzip der gleiche Prozess. Wir leben zurzeit unter Bedingungen, in denen es günstig ist, bei jedem Forschungsantrag hinzuzuschreiben, in Zeiten des Klimawandels, dann ist es wahrscheinlicher, dass das Konzept positiv begutachtet wird und Gelder fließen. Wir sind da immer alle auch zeitabhängig.
Ja, ja. Jetzt möchte ich noch einmal zurück zum Begriff der Schönheit, so wie er auch von den allermeisten Leuten wahrscheinlich verstanden wird, nämlich das eigene Aussehen, das eigene Antlitz. Und auch da habe ich in Ihrem Buch interessante Passagen gefunden, wo es um die Äußerlichkeit tatsächlich eben geht, das eigene Antlitz des Menschen, was so sehr variabel und so sehr unterschiedlich ist im Vergleich zu nichtmenschlichen Tieren. Und Sie führen dort das Thema der Individualität mit ein in diesen Umstand. Vielleicht könnten Sie hierzu noch die ein oder andere Sache sagen, weil das fand ich auch sehr interessant, diese enorme Diversifizierung im Äußerlichen, vor allen Dingen in Bezug aufs Gesicht. Auf die Augenform, auf die Nasenform, auf die gesamte Gesichtsform und natürlich auch die Hautfarbe betreffend.
Ja, es ist ja bekanntlich so ausgeprägt, dass in sehr, sehr vielen Situationen ein kurzer Blick auf das Gesicht eines Menschen reicht, um ihn einzuordnen oder ihn persönlich zu erkennen. Das heißt, da ist ein äußerst wirkungsvoller Mechanismus im Hintergrund tätig, der das schafft, was uns zu Recht ganz besonders viel bedeutet, Individualität. Und diese Individualität, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, die kann es nur geben bei diesem äußeren Anblick, dieser kurzzeitigen Erfassung, wenn wir entsprechend deutlich genug von der Norm abweichen. Würden alle Gesichter von Männern einer bestimmten Altersgruppe, von Frauen einer bestimmten Altersgruppe, von Kindern und so weiter der Norm entsprechen, könnten wir das nicht. Die Individualität würde verloren gehen. So sehr wir also das Idealschöne schätzen, so sehr brauchen wir eine Abweichung davon, eine Variation. Und genau da macht die Sprache, zumindest im fachlichen Bereich, auch den Unterschied. Variation bedeutet Vielfalt. Aberration ist ein Abirren. Das ist der Fehler. Was wir nicht wollen, das ist, dass wir als Aberration erkannt werden oder aufgefasst werden, was eben bei rassistischen Betrachtungen häufig der Fall ist, sondern wir wollen mit der Individualität erkannt, erfasst und geschätzt werden innerhalb der Variabilität. Und da haben wir, das ist für meine Begriffe einer der interessantesten Befunde physiologisch arbeitenden Biologen aus der jüngeren Vergangenheit, das Gegenstück im Immunsystem. Jeder Mensch ist im Immunsystem völlig einzigartig. Das ist die andere große Besonderheit. Wir wissen, dass bei so gut wie allen Organismen, die über ein differenziertes Immunsystem verfügen, erhebliche Unterschiede gegeben sind. Aber so ausgeprägt individuell wie bei Menschen ist es wohl nirgends, sodass wir eine innere Individualität mit einer äußeren zu einer Identität verbinden können.
Ja, das ist wirklich, das ist hochspannend. Ich fand auch zum selben Thema sehr spannend zu lesen in Ihrem Buch, Herr Professor Reichhoff, dass letztendlich das, was wir dann als ideal schön wahrnehmen oder als, ja, eben als perfekt beschreiben würden, in einem Gesicht ist letztendlich, und das finde ich toll und bemerkenswert, letztendlich eigentlich immer dann der Durchschnitt von allem. Das heißt einfach, der Mittelwert jeglicher Aberration trifft sich sozusagen dann als das, was wir als besonders schön empfinden, weil es eben der Durchschnitt ist. Habe ich das richtig interpretiert und gelesen? Ich glaube, so war das. Und das fand ich deshalb so interessant, weil doch häufig das Schöne als etwas eben sehr Besonderes und Erstrebenswertes und vor allen Dingen anderes als der Durchschnitt wahrgenommen wird und argumentiert wird. Und dabei aus der Sicht, so wie ich es bei Ihnen las, ist es wahrscheinlich einfach der Durchschnitt dessen, der Durchschnitt aller Erfahrungen, aller visuellen Erfahrungen, jetzt bezogen vielleicht aufs Antlitz, das Aussehen eines Menschen insgesamt, dann ist.
Ja, ganz richtig. Der gibt sozusagen den Richtwert vor, um den herum die einzelnen Individuen variieren und dadurch erkennbar werden oder erkennbar sind. Und genau das wird ja angestrebt. Auch da ist ja die Art und Weise, wie sich die Frauen, wo sie sich das leisten können, individuell kleiden, kommt es ja sehr schön zum Ausdruck. Sie streben ja danach nicht in den gleichen Kleidern zu erscheinen, außer es gibt einen besonderen Grund, dass man sich gleich kleidet. Aber das rückt dann schnell in die gefährliche Nähe von Uniformierung. Denn äußere Uniformierung bedeutet auch Uniformierung des Inneren, des Denkens. Um es hart auszudrücken, die Klostertracht gibt eine bestimmte Denkweise vor, die militärische oft noch viel mehr.
Ja, das ist das eröffnet sofort noch eine die Möglichkeit für stundenlange weitere Gespräche, wenn man sich sozusagen von dem naturgegebenen Körper entfernt und dann, wie Sie es sagen, auf Ausdrucksmöglichkeiten der Schönheit durch Kleidung und alles Mögliche dann besinnt und auch diesen Topf noch aufmacht, dann sieht man, wie groß und wie fruchtbar dieses Thema Schönheit ist. Wir kommen schon langsam zum Ende nun unseres Gespräches. Wir sind schon eine ganze Weile dabei und mir kommt es vor wie 5 Minuten, weil alles, was Sie uns berichtet haben, Herr Professor Reichhoff, ist so wahnsinnig spannend, finde ich zumindest, und interessant und bringt so viele Aspekte übereinander, dass ich denke, alle, die zugehört haben, eine ganze Menge an Informationen nun zu verdauen haben. So ein Podcast, das denke ich manchmal, wenn ich Podcasts höre, gibt Podcasts, die kann man locker 2-3 Mal hören, weil so viel Information drin ist, dass auch beim dritten Hören einem nicht langweilig wird und sich bestimmte Sachen einfach nur verfestigen können. Von daher würde ich Ihnen die letzte kleine Frage stellen. Hat der Mensch dann unterm Strich so etwas für einen, so einen Sinn für Schönheit, den andere Individuen so nicht haben? Oder ist er gerade dabei, das evolutionär quasi zu entwickeln, aufgrund dessen, dass er so viele Freiheiten bekommt? Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Gibt es einen Sinn für das Schöne?
Ja, die Freiheiten sind das Stichwort, um das es geht. Wir können es uns leisten, komplexe Formen von Schönheit in unser Bewertungssystem einzubeziehen. Das System als solches, das stellen unsere Sinne. Wir urteilen nicht nur optisch, auch wenn das für uns der wichtigste Sinn zumeist ist, weil wir auch in der Lage sind, recht gut Farben zu unterscheiden. Nicht so gut wie Vögel, aber immerhin besser als die meisten Säugetiere. Wir empfinden sehr viel Schönes in der Akustik. Deswegen gefallen vielen Menschen auch die Vogelgesänge, nicht nur klassische Musik oder Popmusik. Wir schätzen schöne Formen im Haptischen, die wir betasten können, womit wir auch natürlich beim Erotischen bei Menschen sind. Alle Sinne, auch der Geruch, der entsprechende, der passen sollte, wirken zusammen zu einer Symphonie, von Schönheit. Und dass das für Biologinnen und Biologen besonders faszinierend ist, versteht sich von selbst. Dass sich Mediziner damit befassen, empfinde ich als Nicht-Mediziner, aber sozusagen Partner von der anderen Seite, als Privileg für diese Mediziner, weil das bedeutet, sie können sich mit den schönen Seiten des Menschseins befassen und nicht bloß mit den üblen Krankheiten und Gebrechen.
Ja, so ist es tatsächlich. Das ist ein toller Schwenk am Ende. Für mich auch immer so gewesen, dass ich, ja, auch im Rahmen der Ausbildung natürlich, sieht man viel Krankes, viele Gebrechen, viele Unfälle, auch in der plastischen Chirurgie. Und über die Jahre, so wie in meinem Fall, kann es dann eben sein, dass man sich in den Bereich der ästhetischen Chirurgie entwickelt, so wie ich das getan habe. Und so ist eben alles unterm Strich ein Prozess, etwas, was sich entwickelt. Evolution hat mich persönlich schon immer sehr, sehr interessiert. Und ich würde gern vielleicht noch ganz am Ende, so wie wir mit einem Zitat begonnen haben, Herr Professor Reichhoff, aus Ihrem Buch noch mit einem Zitat enden, aus Ihrem Buch, das mir gut gefallen hat, und zwar: Der Vergänglichkeit der Schönheit ist man sich bewusst. Gegen die eigene Vergänglichkeit stemmt man sich jedoch mit aller Macht. Und das fasst zusammen, was die Motivation vieler meiner Patienten ist letztendlich. Und von daher möchte ich jetzt nochmal die Möglichkeit ergreifen, mich ganz, ganz, ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Herr Professor Reichhoff war heute bei uns von der TU München, Evolutionsbiologe und ein wunderbarer Gast heute in meinem Podcast. Vielen Dank, Herr Professor Reichhoff. Und ich möchte mich gerne von dir am Kopfhörer oder am Lautsprecher, wo auch immer du sitzt, verabschieden. Hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du das Buch jetzt kaum mehr erwarten kannst zu lesen, es ist im CH Beck Verlag erschienen, Der Ursprung der Schönheit. Josef Reichhoff ist unser Gast und gleichzeitig der Autor dieses Buches, der diesen Podcast heute motiviert hat. Ich freue mich auf die nächste gemeinsame Episode. Bleib so schön, wie du bist, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Musik